Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der poetischen Luisa
und dem sich neu erfindenden Jens.
Hallo, hallo.
Immer wieder, oder?
Ja, klar.
Muss man?
Klar, Wandel ist da, stetig und groß.
Ja. Nicht wahr? Immer, immer. Vor allem, ich meine, es geht zum Ende des Jahres zu und das ist, glaube ich, immer die Zeit.
Jetzt schon.
Nein.
Mitte Oktober ist es. Es geht zum Ende. Nein, später.
Du, für viele fängt es jetzt schon an.
Kennst du das, Leute sagen immer so, Menschen ändern sich nicht?
Ja.
Fühle ich gar nicht.
Nee, fühle ich auch nicht.
Ich ändere mich manchmal wöchentlich.
Ja, das hatte ich auch das Gefühl.
Da bin ich unstabil.
Nein, du bist nicht stabil, du gehst, weißt du, der Körper, also das ist ja auch einer der großen Illusionen, glaube ich, die der Mensch einher...
Heimsucht.
Heimsucht, genau, ist nämlich, dass etwas gleich bleibt. In der Natur gibt es sowas nicht, also selbst dein Körper, ich meine, du warst früher mal klein.
Wir sind ja auch pure Natur.
Ja, natürlich, was sollen wir sonst sein?
Genau.
Und deswegen ich verändere mich... ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess.
Soll so, ja.
Und man das Einzige, was man entscheiden sollte, ist, ob man sich zum Positiven oder zum Negativen verändert.
Im besten Falle macht man es bewusst und ja. Genau, und kann sich dann...
Und aktiv.
Und aktiv, genau, das wollte ich noch sagen.
Genau, also, du hast mich mal wieder inspiriert. Ja, guck an, du hast mich inspiriert, weil wir nämlich letztens über Nietzsche diskutiert haben. Und
der Rapper.
Nicht der Rapper, der Friedrich Wilhelm Nietzsche.
Das war doch ein Rapper, oder?
Nein, das war ein deutscher Philosoph.
Sag ich doch.
Wir wollen ja auch, ja, vielleicht sind ja heute Rapper auch Philosophen, aber damals gab es noch keinen Rapper, hätte es damals vielleicht schon Hip-Hop gegeben, Nietzsche hätte es vielleicht gemacht. Der man weiß es nicht.
Poetry Slam gewesen. Ja.
Also das war schon ein wilder Geist, ein freier Geist, ein wilder Geist und du hast mich inspiriert, mich nochmal mit Nietzsche auseinanderzusetzen. Das habe ich ist schon sehr lange her, dass ich das getan habe, bestimmt 20 Jahre.
Okay. Wer ist denn Nietzsche? Nietzsche war doch ein Philosoph.
Philosoph, ja. Also Philosoph des 19. Jahrhunderts, der hat gelebt 1844 bis 1900. Also ist eigentlich nicht so wirklich alt geworden.
Mhm.
Ist auch eine, würde ich sagen, tragische Figur in der Geschichte der Philosophie. Ich habe ja auch Geschichte studiert und habe das auch im Studium durchgenommen. Und manche lieben ihn, manche mögen ihn gar nicht, können gar nichts mit ihm anfangen, weil er auch, wie er Philosophie gemacht hat, nicht in eine Schublade passt.
Das ist doch gut so.
Ja, natürlich. Er war absoluter Freigeist.
Ich weiß tatsächlich ein bisschen was über seine Geschichte so.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe nie ein Wort von ihm gelesen.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, was seine Aussage so wirklich ist. Ich wusste, dass er irgendwie gegen Kirchen und Gott ist. So.
Mhm.
Ne?
Genau.
Also es ist halt mehr aus seiner, sagen wir mal, Biografie heraus, weiß ich dann mehr als das, was er wirklich ausgesagt hat. Also seine Worte oder wie er es verfasst hat.
Warum war er denn so gegen die Kirche?
Warum? Weil fällt mir jetzt gerade nicht auf. Ich weiß nur, er war halt mehr für Kunst.
Mhm.
So. Gott ist tot, weil, warum hat er, ich weiß nicht, warum.
Warum hat er gesagt, Gott ist tot? Ich meine, für uns moderne Leute ist sowas so alltäglich, dass wir jetzt heutzutage sagen können, ich bin Atheist und die meisten glauben ja gar nicht mehr wirklich an Gott. Also hier so die jetzt aus der evangelischen oder katholischen Kirche kommen.
Gefühlt der meiste Umgang, ja, ne?
Genau, so. Aber das hat sich natürlich historisch entwickelt. Und Nietzsche war einer der ersten Vorreiter, die das sozusagen laut ausgesprochen haben und für sich gesagt haben, es gibt keinen Gott, der Gott ist tot und der Einzige, der mich befreien kann, bin ich selbst.
Mhm.
Der hat sozusagen den Fokus als erstes Mal auf das Individuum gelegt, ohne, also diese Freiheit des Subjekts sozusagen.
Krass, und das macht er einen zum Philosophen?
Ja, das denkt man, weißt du, das, was wir so als Grundannahme sehen, ist immer, hat irgendjemand das erste Mal ausgesprochen.
Ja.
Man denkt das immer nicht, das ist halt das Schöne, wenn man historisch guckt, dann sieht man erstmal, wann es war, war es nicht so und wann ist es gekommen und warum konnte es dann überhaupt akzeptiert werden. Das ist ja auch immer sehr spannend. Und das war jetzt etwas, was mir wieder eine neue Erkenntnis gebracht hat in der Auseinandersetzung jetzt nochmal mit Nietzsche. Ich habe Nietzsche-Bücher zu Hause. Ich habe ein paar Mal angefangen, sie zu lesen. Und ein ganz berühmtes Werk von ihm ist Also sprach Zarathustra. Das hat man...
Bitte was?
Ah ja, was für ein Titel, ne? Also ich weiß, dass es bei den Simpsons zum Beispiel auch schon drin vorkam. Es wird immer mal wieder zitiert. Also sprach Zarathustra. Das ist ein... der hat ja auch...
Das war ein Name?
Ja, das ist der Name von dem Gelehrten sozusagen, um den es in diesem Buch ging oder geht. Und der ist sozusagen der, das ist auch ein Prophet, aber es ist kein christlicher Prophet, sondern ein, vielleicht würde man auch sagen, existenzialistischer Prophet. Also der war sehr modern, der war bestimmt gute 60, 70 Jahre im Voraus, hat er solche Ideen verfasst, bis das dann nochmal nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen worden ist. Also der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen. Es gibt keinen Gott. Du musst dich selbst befreien. Aber wenn du diese, sozusagen, wenn du die Fesseln der Gesellschaft, die Fesseln der Kirche sprengst, dann kannst du tun, wer du, also sozusagen kannst du das sein, was du bist. Und er selbst hat sich auch als Dynamit bezeichnet. Ich bin Dynamit. Ja, und damals war das revolutionär.
Ganz, glaube ich.
Ja.
Ende des 18. Jahrhunderts.
Ja, genau. Also da hat er seine Sachen alle geschrieben. Und ich habe mich in meinem jetzigen Buch auch damit auseinandergesetzt und habe sozusagen Nietzsche widersprochen. Und ich weiß, ich meine, die meisten Leute, die jetzt die Nahtstelle der Dinge lesen, haben die wenigstens davon haben wahrscheinlich Philosophie studiert. Und dieser Satz kommt nur so kurz nebenbei, wo sie sagt, meine Eltern haben mir immer erzählt, dass die Götter tot seien. Aber wie können denn Götter sterben?
Ja.
Ja, und das ist etwas, was ich sozusagen jetzt... dagegen setze, weil diese Art von Gedankengut, dass man sich selbst auf nur auf sich selbst verlassen kann und dass die Welt eine entzauberte Welt ist, ist genau auch mit der Industrialisierung zusammengefallen. Also
Nietzsche, das hat damals super gepasst, ne? Weil da kam ja das alles im Aufschwung.
Genau.
Plötzlich waren da Straßenbahnen und Fabriken und alles so.
Ja, und man musste ja irgendwie diesen ganzen Kapitalismus, der ja da musste ja irgendwie in Gang kommen und man musste natürlich all das, was man als Ressource nehmen kann, Menschen, Tiere, Umwelt,
Götter.
Die Götter ist scheißegal. ich meine, aus Nietzsches Perspektive, ich glaube, der wollte wirklich diese Freiheit für sich erlangen, weil er halt in sehr starren, seine Eltern wollten, dass er Pfarrer wird, er kam aus ganz konservativen Verhältnissen. Stimmt. Ja. Und er hat sich daraus befreien wollen. Er hat ja auch zum Beispiel von freier Sexualität gesprochen, war aber unglaublich einsam, ist an Syphilis gestorben im Prinzip. Syphilis ist ja auch eine
übertragbare Krankheit,
ja. Und das heißt, der muss sich auch irgendwo angesteckt haben. Vielleicht hat er auch, ich meine, der war, stand Wagner sehr nah. Wagner sagt man auch, dass er vielleicht bisexuell war. Also dann war noch
sein. Aber die hatten schon einiges an Jahren auch einen Unterschied, oder?
Ja.
Wenn ich mich nicht irre.
Ja, ja, der Wagner war, der war da schon, ich glaube, Ende 60 und da war der am Ende 20. Ja, und der Wagner dachte, der Nietzsche, der bewundert ihn jetzt. Und, und der Wagner, ihr wisst das alle, großer deutscher Komponist, auch Antisemit, also Judenhasser im Prinzip. Und der Wagner wollte ihn dafür instrumentalisieren, aber der Nietzsche hat das nicht zugelassen. Aber am Ende, und das ist wirklich etwas so Tragisches, wurde das letzte Buch, was er ja geschrieben hat.
Stimmt, ganz kurz nochmal mit Wagner. Das war das, ne, dass der irgendwie der Wagner Nietzsche benutzen wollte, um halt die Kunst zum neuen Gott zu machen.
Genau.
Aber der Wagner hat ja auch, glaube ich, dieses Wagner-Haus errichten lassen, die Kathedrale der Kunst.
In Bayreuth, genau.
Genau, in Bayreuth war das. Ja.
Ja, aber stell dir mal vor, für was Was würdest du sagen, bedeutet, ich meine, wir sind beide Künstler und Wagner sagt natürlich, in Kunst steckt die Freiheit. Wir sagen auch, ich will Frieden und Freiheit in die Welt bringen durch unsere Kunst. Wir sind da sehr klar. Aber gibt es denn etwas in deiner Kunst, wo du sagst, das dafür steht meine Kunst, wenn man mal auf dich zurückblickt und dein Leben betrachten wird, dann wird man sagen, dafür hat er seine Kunst gewidmet. Gibt es sowas in deinem Leben?
Friede, Freude, Eierkuchen? ja, klar.
Ja, klar. Aber Wagner wollte das sozusagen für das deutsche Volk machen. Und die Leute damals, und das wurde mir jetzt gerade noch mal klar, die waren schon alle Antisemiten, bevor das Dritte Reich überhaupt angefangen hat. Ja, Wagner, müsst ihr euch vorstellen, ist so um 1900. Und da haben die Leute waren die schon so nationalistisch, obwohl es das Kaiserreich noch gab. Dann ist das zusammengebrochen. Und dann ist dieser ganze Hass, den die Leute hatten, haben die dann im Prinzip schon, Hitler hat das nur ausgenutzt. Ja,
das letzte Buch, worauf du eben noch kommen wolltest. Ja, ne? Genau. Das ja auch da eine große Schiene für hingelegt hat, ne?
Ja.
Vom Nietzsche.
Ja, der Wille zur Macht.
Der Wille zur Macht. Ja. Ein Buch, das tatsächlich nicht von ihm ist. Ja. War.
Wie krass das ist, oder? Und da steht immer noch sein Name drunter.
Ja, ja. Meinst du, kann man das immer noch so kaufen?
Ja, natürlich. Ich hatte das auch schon in der Hand. Ich habe das auch teilweise schon gelesen, weil ich damals... Aber
vielleicht ist die Erkenntnis noch nicht so alt, genau, dass man weiß, dass es nicht von ihm ist.
Ja, weil damals, als ich das nämlich gelesen habe, und das ist jetzt 20 Jahre her, und in der Forschung sind 20 Jahre verdammt lang, ja, da war das noch so, ja, man weiß nicht, ist was von ihm oder von seiner Schwester, und man hat da ist gar nicht davon ausgegangen, dass überhaupt eine Frau das so gut hinbekommt.
Denn ihr müsst wissen, er hatte eine Schwester und gerade in der Zeit, wo er krank war, hat sie sich ziemlich um ihn gekümmert bzw. ausgenutzt. Sie hatte immer so einen Drang zur Macht.
Oh, ganz schrecklich,
Sie wollte diese Position haben. Sie war auch ganz sauer auf ihn, als er dann den Wagner doch abgesprochen hatte, weil er halt Antisemitist war. Mhm. Antisemitist?
Antisemit.
Genau, ich wusste, das ist falsch.
Ja.
Und hat dann am Ende, als er dann krank war, halt all seine Schriften und alles zusammengesammelt. Ne?
Ja.
Und diese Notizen für, ich glaube, das gleichtitrige Buch, aber halt komplett in ihre Schranken umgeschrieben, halt so, dass es halt zu dem aktuellen Geist da draußen gepasst hat. Und das war natürlich auch nochmal, wie wenn jetzt ein Popstar, den alle hören, halt das singt, wozu das Volk sich bewegen soll. So, ne?
Propaganda. Ja,
genau. Ich habe das Wort gesucht, dankeschön.
Ja. Und das ist krass, die hat gewartet, bis er tot war.
Vorher ihm Namen gemacht, damit alle auch zuhören. Genau. Also lesen, was er dann auch geschrieben hat.
Ja.
Er, in Anführungszeichen.
Und deswegen, es war lange Zeit Nietzsche eigentlich ein Philosoph der Nationalsozialisten. Und genau so habe ich den noch abgespeichert.
Und dafür kann er gar nichts.
Und dafür kann der gar nichts. Das ist krass. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, wie schlimm ist denn das, wenn Leute dich und dein Genie ausnutzen, um selbst sozusagen eine Machtposition einnehmen zu können. Ich meine, sie war als Frau in dieser Zeit, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, durften Frauen gar nichts. Das war wirklich einer der schlimmsten Zeiten, was Frauenrechte anging. Und um 1900 hat es ja dann auch angefangen, dass Frauen sich für Rechte eingesetzt haben. Ja?
Weil die ist ja am Ende richtig weit gekommen. Die hat ja einen großen Verlag gemacht. Die hat richtig Geld und Macht gemacht.
Ja, also Hitler hat die ein paar Mal besucht. Ne? Und war,
stimmt.
Ja, und das war sozusagen, als sie dann gestorben ist, mit Ende 89, glaube ich, hat er die besucht wie seine Urmutter, weil er immer sie dargestellt hat.
Stimmt, das war nach Nietzsches Tod schon, hat er sie besucht, weil es war so quasi die Pilgerstätte.
Ja, ja.
Und sie hat diese Nachrichten noch, also diese Message weitergeführt.
Ja, und die war hochgradig Antisemitin, ja. Und das ist einfach, weil das ist auch wichtig, dass wir das, also dass das historisch einfach klar ist. Hitler ist nicht gekommen wie so ein Dämon und hat den Leuten so eine Flausel in den Kopf gesetzt, fangt jetzt mal an, die Juden zu hassen. Sondern das hat sich wirklich über Jahrzehnte angebahnt oder war auch schon eigentlich im Mittelalter so. Und die Leute... Und das ist etwas, was mir auch nochmal klar wurde. Wir in Deutschland suchen unglaublich nach einer deutschen Identität. Und das machen wir im Prinzip seit 150 Jahren. Und das liegt einfach daran, dass Deutschland ja schon immer so ein Fleckenteppich war. Und Deutschland hat im Prinzip nie eine nationale Identität gehabt. Es gibt eine hessische Identität. Ja, es gibt vielleicht eine bayerische Identität. Es gibt eine Thüringer Identität. Ja, ja. Aber es gibt keine deutsche. Und weil das schon immer Jahrhunderte Fleckenteppich, dann hat sich dieses Reich, das Deutsche Reich, gegründet. Und dann fangen die schon direkt an, was ist jetzt eigentlich Deutsch? Und dann, wir wissen es nicht, ja, um das rauszufinden, müssen wir gegen die Juden gehen, damit wir zu unserer deutschen Identität finden, die nämlich ohne die Juden funktionieren muss. Und Nietzsche hat gesagt, du kannst das Deutsche nicht denken ohne das Jüdische. Und ihn dann so rumzudrehen, habe ich gedacht, wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, wenn du krank wirst und Leute dich so ausnutzen, wirklich dein Wort, und dann, man kann wirklich alles gegen dich verwenden. Und das Problem war, ich habe auch Nietzsche immer so ein bisschen wie ein Poet gesehen, weil normalerweise ist Philosophie weniger individuell, sag ich mal so. Wenn du jetzt Philosophen liest, auch heute, sind es sehr wissenschaftliche Texte. Aber wenn du Nietzsche liest, ist es fast wie Poesie. Ja, also manche sagen auch, er ist kein Philosoph, sondern Literat gewesen. Aber er hat dort seine Gedanken, also wie er die Welt sieht und was wichtig ist, um die Welt zu erkennen, in einer ganz bestimmten Art niedergeschrieben. Und das Schöne ist ja auch, der ist rumgelaufen in den Schweizer Bergen, 8 Stunden oder so. Und während er gelaufen ist, hat er seine Gedanken aufgeschrieben. Und das machen ja ganz viele.
Freiwildpoesie.
Ja, genau. Und Kant zum Beispiel ist jeden Tag spazieren gegangen. Heidegger auch immer spazieren gegangen. Und es ist einfach so, wenn ich einen Gedanken zu fassen bekommen möchte, bewege ich
mich. An die frische Luft.
An die frische Luft und das Bewegen. Das ist also wenn ihr da draußen Philosophen werden wollt, dann schnappt euch schnappt euch einen Notizblock und geht in die Kälte raus, in den Wald oder wo auch immer. Wie wunderschön. Was muss der für tolle Momente da gehabt haben? Aber unglaublich.
Ich gehe mal 8 Stunden spazieren, das ist schon was. Und die Zeit den Kopf freibringen, das ist ja auch wie Meditation.
Ja. Ja.
Es muss eine Experience sein, wenn du es mal über 1-2 Monate machst.
Ja. Und er war auch viel alleine. Und ich meine, er hat eine Philosophie der Moderne gegeben, wo wir jetzt natürlich auch die negativen Konsequenzen sehen. Also wir haben jetzt knapp 150 Jahre Industrialisierung hinter uns und der Planet ist am Arsch.
Ja, ja. Meinst du, der war der jetzt irgendwie scheiße? Abgesehen, also das letzte Buch scheiße? Von ihm ist, ja, zu sagen, dass die Götter halt tot sind, so irgendwie.
Ja, aber er wollte die Leute damals waren so in dieser, das hatte mit den Göttern nichts zu tun, sondern eher mit der Kirche. Er dachte, dass Menschen sich von dieser Kontrolle befreien können, dann sind sie frei. Aber er hat natürlich nicht gesehen, dass wenn man alles entzaubert oder alles nicht, gab ja nichts Heiliges mehr, außer das Subjekt. Und jetzt haben die Leute nichts mehr außer sich selbst, sind ständig auf sich selbst zurückgeworfen und das feuert Egoismus, Narzissmus an, die Ausbeutung, wir leben im Hyperkapitalismus und jetzt muss es wieder anfangen, dass wir die Welt wieder beseelen, dass wir sagen, okay, wir holen die Götter zurück, weil was soll uns Menschen noch Grenzen in unseren Handlungen geben? Wir sind grenzenlos und das ist das, was er wollte. Natürlich, man weiß immer nicht, was man für Ursachen setzt.
Je nachdem, was der Zeitgeist braucht.
Ne? Genau. Und der Zeitgeist, deswegen ist dieses Nahtstelle der Dinge auch für viele so unglaublich schwer zu verstehen, weil ich will die Götter zurückholen. Deswegen habe ich auch einen Mythos geschrieben. Ich will, dass die Welt, weil sie beseelt ist, uns Grenzen vorgibt in unserem Handeln.
Und nicht falsch verstehen, das ist nicht pro Kirche.
Es ist nicht pro Kirche. Nein, ich bin, also wenn ich von Göttern spreche,
wir sind heute alle weit genug, dass man konkret darum sprechen kann. Ja, nicht so wie damals, man muss sagen, dass Gott tot ist, damit man gegen die Kirche geht, sondern man kann auch sagen, dass Kirche darf da sein, aber es geht um die Seelen.
Ja, es geht um die Beseelte, um die Heiligkeit dieser Welt. Was?
Der Dinge, ja.
Der Dinge, genau. Der Dinge, ja. Und ich glaube, wenn solche Leute zerbrechen daran, dass sie nicht verstanden werden. Und ich meine, er hat eine Philosophie geschrieben, wo der Zarathustra, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Wie kannst du dir dieses Wort merken?
Ach du, ich habe das doch alles. Ich habe das Buch auch.
Angeberin.
Ja, ich habe jetzt überlegt, dass ich doch nochmal reinlese, aber wenn ich das lese, dann denke ich so, ich bin nur einsam auf der Welt und es gibt nur mich. Und er war ein Mann des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der in Einsamkeit gestorben ist. Und mein Ziel als Frau, ich fühle mich auch, und das begreife ich auch immer mehr, auch eigentlich als Philosophin. Und vielleicht ist es irgendwann, werde ich auch irgendwann das in Worte bringen, das, was meine sozusagen meine Philosophie über die Welt ist. Ich bin eine Frau, die nicht einsam ist, in der Welt ist und trotzdem versucht, die Welt zu beschreiben. Und die Philosophen, die wir jetzt die letzten 100 Jahre gesehen haben, waren alles weiße Männer. Und die waren meistens einsam. Und die haben uns die Welt erklärt.
Ich meine, du kannst doch auch schreiben mittlerweile.
Ich kann schreiben. Ja.
Und zeig mal, was du drauf hast.
Ja, es ist ein ganz.
Seid gespannt,
Leute. Das ist so interessant, weil man ja immer mehr begreift, was man eigentlich für Fähigkeiten hat. Und vielleicht geht euch das auch so. Wir begrenzen uns eigentlich immer so sehr. Und das war etwas, was Nietzsche wirklich nicht wollte. Der wollte so, mach die Schubladen auf.
Ich vergesse wohl den Fakt, dass zum Beispiel seine Schwester gar nicht die Möglichkeit hatte, dann selbst so ein Buch zu schreiben.
Dass durfte sie halt die ihren, nicht.
Durfte sie ja nicht.
Ja, und ich meine, vielleicht
absurd.
Ja, so, vielleicht ist sie so deswegen ja auch erkrankt. Und deswegen hat sie ihn vielleicht ausgenutzt, weil sie musste über ihn.
Ja, das gibt riesen Frust garantiert. Ja. Gerade wenn man so einen Wunsch danach hatte, ein Leben lang da irgendwie ein bisschen mehr Ruhm oder Anerkennung zu bekommen.
Ja.
Und anscheinend hat sie es ja trotzdem drauf, weil sie hat es so gut gemacht, dass alle Leute glaubten, er hat es geschrieben.
Ja, ja, und ich meine, er war schlau und ich meine, so Hochbegabung wird einfach vererbt. Und meistens, wenn der eine das erbt, erbt das andere, der andere das auch, ja. Und ich habe mir gerade so überlegt, weil ich nochmal über Genie nachgedacht habe. Und ich habe ja wirklich viele männliche Vorbilder in meinem Leben gehabt, in der Literatur, in der Philosophie und in der Kunst. Und ich habe mir gedacht, es ist wirklich an der Zeit, dass das Genie auch weiblich besetzt wird. Das ist so wichtig. Und dass es nicht eins, zwei Frauen sind, sondern dass es wirklich klar wird, immer mehr, dass das Genie nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Wenn du an Genie denkst, denkst du an einen Mann oder eine Frau?
An jemanden super schlau. Und sorry, ich bin noch nicht so alt, dass das irgendwie bei mir in den Kopf festgemeißelt ist. Tatsächlich, ich bin da zum Glück froh.
Ja, aber das ist, ich meine, die meisten, wenn du Genie sagst, denken an Albert Einstein.
Ja gut, das ist vielleicht die erste Person, die in den Kopf kommt.
Ja.
Aber ich kenne ja auch nicht alle Genies und wahrscheinlich gibt es auch weibliche. Aber so, ja, deswegen vergesse ich ja den Fakt, dass zum Beispiel diese Frau nicht mal die Möglichkeit hatte, zu schreiben oder das rauszubringen dann.
Ja, 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 die hat, das ist,
und aber ich verstehe vollkommen, was du meinst, natürlich.
Ja, definitiv. Aber ich meine, es ist ja, es geht ja immer weiter. Ich meine, ich habe in meiner Zeit des Denkens und des Schreibens schon oft gedacht, wäre ich doch als Mann geboren, dann wäre das so viel einfacher für mich gewesen. Es ist natürlich Quatsch, weil ich...
Meinst du in unserer Zeit immer noch?
Ja, natürlich. Ich habe mal Statistiken gesehen von anspruchsvoller Literatur.
Krass.
Die vermarktet sich besser, wenn die anspruchsvolle Literatur, die nicht in Kategorien passt, Mann schreibt und nicht eine Frau. Von einer Frau erwartet man, dass sie Liebesromane schreibt, die dann in der französischen Provence spielen oder vielleicht noch Krimis. So.
Wow.
Ja.
Wir haben 2025 verdammt.
Ja, es tut sich ja auch schon viel. Gott. Es tut sich doch auch viel. Und als ich nochmal gedacht habe, ist... Weil die neuesten Forscher sind natürlich, die hassen alle diese Frau, ja, weil sie Nietzsche entstellt hat auf eine so perverse, schlimme Art, ja, dass sie wirklich, das wurde instrumentalisiert für die nationale Propaganda der Nationalsozialisten. Es hätte nicht schlimmer sein können. Aber sie hat alle Sachen von ihm gesammelt und sie hat ihn berühmt gemacht. Und ich glaube, ohne sie, weil der ist ja einfach krank geworden, der hat ja auch einfach vieles überall rumliegen lassen und nicht zusammengefügt. Ich weiß nicht, ob die Forschung jetzt den Zugang zu seinen all diesen Dingen hätte.
Er hat sich echt Mühe gemacht, alle Notizen und alles zusammenzufegen. Ne?
Ja.
Auch die Sachen, die er da in der Schweiz in diesem Ferienhaus gelassen hat.
Ja. Ja.
Ja.
Also vielleicht. Es ist
auf jeden Fall eine Geschichte, ne?
Ja, das ist eine Geschichte. Aber
wenn der wüsste, der würde sich noch, also wie man so schön sagt, ne, man würde sich im Grab umdrehen und dann vielleicht noch mal.
Oh ja. Ja.
Ja, okay.
Ja, es ist sehr interessant. Also die, gerade wenn man sich so mit der deutschen Geschichte immer mal wieder auseinandersetzt, ist es schon sehr interessant. Und ich hoffe sehr, dass ich dazu beitragen kann. Ich dachte so, kann ich mich mit Nietzsche auseinandersetzen und meine Position, die ich jetzt 2025 jetzt dazu sagen kann, habe ich überhaupt das Recht dazu? Ich bin nur eine pinsige kleine Schriftstellerin, die keiner kennt so. Und dann dachte ich, nee, eigentlich will ich sein Erbe weiterführen und das sagen, was jetzt zu sagen ist.
Mhm.
Und ich glaube, er wäre vielleicht sogar d'accord. Weil am Ende geht es mir auch um diese Freiheit, um dieses reiß die Schubladen nieder. Und unsere Schubladen sind halt jetzt gerade mal, dass wir uns nehmen können, was wir wollten und dass wir grenzenlos uns selbst drehen können. Nein, das tun wir jetzt nicht mehr. Wir drehen, vielleicht brauchen wir sowas Neues wie eine Art von Verbundenheit und dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Verdammt nochmal, nein, wir waren es nie und wir werden es auch niemals sein. Und das ist vielleicht für manche noch viel beängstigender, als alleine zu sein. Weil alles, was du tust, hat eine Wirkung für diese Welt.
Amen, Amen Schwester.
Amen! Oh Mann, ja, es wühlt mich alles immer so auf, also, mein Gott. Also
ich spüre, du hast das Zeug dazu. So, an welche Tür können wir jetzt ein paar Thesen klopfen?
Ja, genau. Also jedenfalls würde ich dir gerne mal Weimar zeigen. Also ihr da draußen.
Wir sind so weit weg von hier, ne?
Nein, also können wir mal machen, weil Weimar, die ist ja auch nicht umsonst nach Weimar. Die hat ihn ja nach Weimar geholt. Warum? Wer war denn schon vorher in Weimar? Einer der großen deutschen Genies. Welches deutsche Genie kennst du noch?
Einstein wieder?
Ja, aber der ist halt danach gelebt.
Ach so, verdammt, das ist gut, das kriege ich auch nicht so gut im Kopf zusammen.
Noch älter. Der große Denker, der Literat, Dichter und Denker der Deutschen.
Ach hier, der Goethe.
Ja, der Goethe hat nämlich in Weimar gelebt. Und das ist sozusagen, das war ja für lange Zeit das Mekka der großen Denker. Und deswegen ist sie natürlich da auch hin.
Das ist ein bestimmtes Museum, oder?
Ja, natürlich. Also wenn du nach Weimar gehst, da ist, die tropft so vor Historie. Also da hast du alles vereint. Da hast du den Goethe, den Schiller, der kam da auch vorbei. Dann hast du den, ich glaube, der Hegel war mal da. Dann hast du den Nietzsche. Dann hast du das Bauhaus, was sich weiterentwickelt. Und dann 10 Kilometer entfernt hast du Buchenwaldes Konzentrationslager. Also genau, Bauhaus, Paul Klee wurde dann auch von Bauhaus eingeladen. Ja, also und jetzt hast du da eine super tolle Musikhochschule, die weltweit bekannt ist. Du hast da diese Hochschule für Architektur und Design. Also, und es ist wirklich eine ganz kleine Stadt. Ne? Ich habe da mal eine Zeit lang gelebt. Und es war sehr schön, weil da haben wir uns immer Jazzer angehört und es war eine sehr schöne kreative Zeit, als ich da gelebt habe, kurz. Also es ist wirklich eine Reise wert nach Thüringen. Thüringen ist wirklich ein Bundesland, was nur so vor Historie strotzt. Also da war ja natürlich auch unser Martin, der Luther, der Thesen da also da findest du alles.
Passt alles zusammen.
Ich glaube, Bach war auch da.
Also wenn ich das alles halt nur in 2-3 Städten abgespielt habe, dann ist halt leicht.
Ja, also ich glaube, wir müssen auch, wenn wir berühmt werden wollen, dann ziehen wir jetzt einfach nach Weimar.
Hm? Stimmt, dann wird es automatisch
was. Ja, ne? Na genau, weil ich das ist so, das steckt anders. Das ist wie ein Genie-Virus da.
Na dann,
also
machen wir mal nächsten Sommer.
Nächsten Sommer, ihr hört dann das nächste... Die nächsten 50 Folgen.
Erzählen wir dann davon.
Erzählen wir dann von auf Thüringerisch.
Bloß nicht. Auf gar keinen Fall.
Also gut. Was würdest du sagen, als du dich jetzt mit Nietzsche auseinandergesetzt hast? Was hat dich inspiriert? Was war für dich, was würdest du sagen, kannst du von Nietzsche mitnehmen?
Wieder mal die Macht der Worte, ne?
Mhm.
Aber, na gut, ich habe mich halt mit ihm auseinandergesetzt. Ich habe eine Doku gesehen. Und da ging es, wie ich vorhin sagte, schon mehr um seine Geschichte als um das, was er gesagt hat. Und mich würde es jetzt interessieren, so ein bisschen vielleicht mal noch ein paar Texte von zu lesen oder zu wissen, was er gesagt hat. Genauer, also aus, aus seiner Hand quasi. Und ja, Wörter haben Macht halt, ne? Und die Propaganda und der ganze Kram. Ja. Das ist auf jeden Fall eine heftige Geschichte. Wie gesagt, er wird sich zweimal im Grab umdrehen, wenn nicht sogar drei oder viermal.
Ja.
Und aber ey, sein Name ist groß genug, dass heute noch drüber gesprochen wird. Und da hat er das sein eigenes Archiv, wovon er wahrscheinlich niemals was wusste. Und er hat was geschafft.
Ja. Er hat wirklich gesucht. Leidend. Der hat ganz krass viel geschrieben unter sehr großem Leidensdruck. Und da sieht man mal wieder, ein bisschen Schmerz für die Kunst tut halt gut. It is what it is. Deswegen müssen Künstler auch auf eine Art leidensfähig sein, sonst schaffen die das nicht. Die zerbrechen dann immer ganz schnell daran. Und das ist bei den Denkern halt auch so. Und der ist auch dran zerbrochen.
Ich sag immer wieder den Einsatz, du kennst ihn schon.
Ja.
Einer meiner Lieblingskünstler hat gesagt, ein wahrer Künstler lernt das Leiden lieben.
Ja, genau.
Ja, ziemlich Depri.
Nein, nicht Depri. Komm, ich bin... Das ist ich voll bin,
der Depri-Satz.
Ich finde, das ist so wie bei, wenn du Sportler bist, musst du das Leiden auch lieben lernen. Lauf mal einen Marathon ohne, ich meine, das kannst du nicht ohne Schmerzen. Mach mal, sei mal Balletttänzerin.
Ja.
Also.
Wird wohl nichts.
Heute nicht mehr.
Ach nee, heute sowieso.
Also, dann würde ich sagen, war nett mal wieder. Also, ich leih dir gerne mein Buch aus. Oder vielleicht lesen wir ja mal zusammen ein bisschen Zarathustra.
Wenn ich bereit bin, ja klar.
Ja, warum nicht? Ja. Okay, also ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen inspirieren da draußen und hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt
So eine Art von Stift.
Der Podcast,
in dem
Kreativität auf
Tinte trifft.
Also bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.